Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann in Hünfeld und ich möchte mich bedanken für die liebevolle Aufnahme hier und ich freue mich einfach, dass ich da bin. Und damit Sie sich nicht den Kopf zerbrechen müssen und die ganze Zeit überlegen, wer ist das denn, wie alt ist die und so weiter, möchte ich ganz kurz anhand einiger Folien zu meiner Person etwas sagen. Also ich heiße Lore Grasel, das wurde schon gesagt, und ich bin 57 Jahre alt oder jung, je nachdem, aus welcher Perspektive man das sieht. Und bin gestern Abend eben aus Schwaigern bei Heilbronn mit der Bahn angereist, hatte schon eine schöne Zeit mit der Helene gestern Abend. Ich arbeite als Krankenschwester in Heilbronn und aufgewachsen bin ich in einem christlichen Elternhaus und ich fand jung zu Jesus und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Während mein Mann eine theologische Ausbildung gemacht hat, wir waren da schon verheiratet, da habe ich dann eine einjährige Bibelschulausbildung absolviert. Ich bin verheiratet mit Matthias Grasel. Mein Mann ist als Prediger und Evangelist unterwegs im deutschsprachigen Raum mit Vorträgen, Seminaren und als Referent auf verschiedenen Freizeiten. Und bevor mein Mann in den vollzeitlichen Reisedienst ging, da waren wir gemeinsam als Pastorenehepaar 10 Jahre im Gemeindedienst. Es war eine sehr, sehr wertvolle Zeit für uns. Wir durften sehr viel lernen, viele Erfahrungen machen und wir wurden für unseren jetzigen Dienst zugerüstet. Wir haben 3 Kinder, 3 Schwiegerkinder und 11 Enkelkinder. Die Familie war und ist immer noch ein sehr, sehr wichtiger Teil in unserem Leben. Die Familie war und ist uns Segen, Zurüstung und Prägung. Wir treffen uns immer einmal im Jahr im Schwarzwald, in der Schwarzwaldhütte und dann wird immer so das aktuelle Familienbild gemacht. Das war jetzt im Juni. Ja, und unsere gelebten Erfahrungen aus der eigenen Familie und auch aus der Familie- und Eheseelsorge, die geben wir weiter in Ehe- und Familienseminare. Und diese gemeinsame Seminartätigkeit mit meinem Mann, das führte dann dazu, dass ich immer wieder von Frauen angesprochen wurde, ob ich nicht auch mal beim Frauenfrühstück einen Vortrag halten könnte. Ich habe lange gezögert, aber jetzt so seit 6 Jahren bin ich auch alleine ohne meinen Mann unterwegs im deutschsprachigen Raum und es macht mir viel Freude. Ja, so viel nun zu meiner Person. Ich habe Herzklopfen. Mein Herz rast. Schweiß bricht aus. Ich zittere. Ich bekomme weiche Knie. Angst. Angst, unser Thema heute. Wir alle kennen sie ja, die Angst. Die Auslöser und die Gründe für die Angst, die können sehr, sehr unterschiedlich sein. Was macht uns Angst? Helene hat ja schon eine ganze Menge Beispiele genannt. Wir haben Angst vor Krankheit, vor Tod, vor Einsamkeit, Armut. Es gibt viele Gründe. Wir haben auch Angst vor Gewitter, Angst im Wald, in Dunkelheit. Aber nicht nur wir haben Angst, auch Prominente kennen sie die Angst. Von Johann Wolfgang von Goethe wird geschrieben, dass er in seiner Jugend sehr ausgeprägte Angststörungen hatte. Er hatte Höhenangst, er hatte Angst vor Dunkelheit, er hatte Angst vor Friedhöfen und einsamen Orten. Er hatte Angst vor Lärm, Beschmutzung mit Blut und Exkrementen. Goethe lebte eine eiserne Disziplin. Und er bekämpfte seine Angst mit einer Konfrontationstherapie. Er suchte ganz bewusst einsame Orte auf. Seine Höhenangst, die bekämpfte er darin, dass er auf dem Straßburger Münster, das wurde zu dieser Zeit gebaut, da hat er auf dem Baugerüst jongliert. Seine Angst vor Lärm bekämpfte er, indem er sich beim Zapfenstreich direkt neben den Trommler stellte. Und seine Angst vor Blut und Exkremente, indem er ganz bewusst Entbindungsstationen aufsuchte. So wird geschrieben. Dustin Hoffmann, ein Schauspieler, der unterbrach seine Schauspielkarriere wegen Panikattacken. Und Michael Jackson, haben wir ja alle gesehen, er litt auch an Panikattacken und in seiner Biografie ist auch nachzulesen, dass er wegen diesen behandelt wurde. Und außerdem hatte er auch eine Bakterienphobie. Die Sängerin Madonna sagte, sie leide an Panikattacken und sie hat Angst davor, dass das Publikum ihr die Luft beim Atmen wegnimmt, wenn sie große Auftritte hat. Und sie schützt sich darin, indem sie, wenn diese Angst wieder kommt, dem Publikum den Rücken zudreht und tief durchatmet. Und das würde ihr helfen. Was geht in unserem Körper vor, wenn wir Angst haben? Das Wort Angst, das kommt aus dem Lateinischen, angustiae, und wird übersetzt mit Enge. Aus der Medizin kennen wir Angina, die Enge im Hals, oder Angina pectoris, die Enge ums Herz. Angst bekomme ich, wenn es mir eng wird. Und auch das Gefühl, dass ich keine Luft bekomme oder nicht mehr frei atmen kann, hängt oft auch mit Angst zusammen. Was geht im Körper vor, wenn wir Angst bekommen? Die Atemfrequenz steigt, die Muskeln verspannen sich, Schweiß wird abgesondert, aber der Körper kommt so auch auf Hochtouren. Das hilft uns zum Beispiel in kritischen Situationen. Eine Mutter hat mir erzählt, sie hat Angst vor Hunden, aber als ein Hund ihr Kind bedrohen wollte, da war sie in der Lage, diesen Hund wegzuzerren. Es gibt aber auch das, dass der Körper gelähmt ist, wie gefangen vor Angst, traurig, lustlos, depressiv. Angst ist immer etwas, das uns Unwohlsein oder unangenehme Gefühle verursacht. Auch in der Bibel wird Angst beschrieben. In Jeremia 4, Vers 19 steht: meine Brust, mir ist so Angst, o ihr Wände meines Herzens. Mein Herz rast in mir, ich kann nicht schweigen. Die Bibel beschreibt hier Angstgefühle mit Brustverengung, einem pochenden Herzen, mit Herzrasen und Unruhe. Angst spielt sich aber immer in unseren Gedanken ab. Und Angst hat mit einer starken Vorstellungskraft und auch mit unserer Fantasie zu tun. Wir sehen zum Beispiel auch immer wieder unterschiedliche Ängste bei unseren Enkelkindern oder aber auch in der Seelsorge. Ich möchte ein bisschen ausschweifen. Mit unseren Gedanken können wir uns positive Dinge vorstellen. Wir können uns einen schönen Sandstrand mit Palmen vorstellen, einen schönen Sonnenuntergang, einen schönen Waldspaziergang. Wir können uns aber auch bedrohliche Dinge vorstellen, Gewaltangriffe von Menschen oder Begegnung mit unbekannten Tieren, eine Entführung, ein Tsunami. Und unsere Fantasie, die möchte dann unsere Wissenslücken stopfen. Das Tier, das uns entgegenkommt, das kennen wir ja nicht. Und wir sehen auch nicht, wer uns im dunklen Hof oder Wald entgegenkommt. Wir wissen nicht, was Menschen über uns reden oder denken. Und so kann sich meine Fantasie Gefahren vorstellen, die mir Angst machen. Angst machen vor Tieren, vor Menschen oder bestimmten Situationen. Meine Fantasie, meine Gedanken können sich aber auch Hilfe vorstellen, die hilft, die Angst zu besiegen, die mich einen Ausweg finden lässt, die meine Persönlichkeit stärkt und mir hilft, die Angst zu besiegen. Meine Gedanken, meine Fantasie können sich Hilfe vorstellen. Es werden verschiedene Arten von Angst beschrieben. Zum Ersten möchte ich die gegenständliche Angst beschreiben. Das ist die objektive Angst oder gegenständliche Angst. Das ist Angst vor Tieren, wenn ich von einem Tier bedroht werde, oder die Atomangst. Wann kommt die nächste Reaktorkatastrophe? Haben wir Angst davor? Ich auch. Ansteckende Krankheiten, Epidemien, AIDS, Schweinegrippe, Vogelgrippe, das waren so die Schlagzeilen in den letzten Jahren. Naturkatastrophen sind auch gegenständliche Ängste, zum Beispiel Erdbeben, Überschwemmungen, Tsunami und Ängste um Nahrungsmittel. Da gab es in der letzten Zeit immer wieder auch von BSE und Dioxin zu hören. Das sind jetzt objektive Ängste. Es gibt aber auch die subjektiv empfundene Ängste, nicht gegenständliche Ängste. Das sind Ängste, die nicht durch eine konkrete Situation ausgelöst sind, sondern tief in unserem Denken verankert. Ganz allgemein gibt es hier die Angst vor der Zukunft, vor Armut, Krankheit. Ich habe eine Arbeitskollegin, ich arbeite ja im Krankenhaus und da begegnen uns jeden Tag kranke Menschen und manchmal sehr schwer kranke. Und da habe ich eine Kollegin und immer wenn sowas der Fall ist, dann sagt sie immer: Mensch, hoffentlich passiert mir das nicht. Und sie hat wahnsinnig Angst davor, krank zu werden, also ernsthaft krank zu werden. Es gibt aber auch die allgemeine Lebensangst in vielen Situationen. Manche Menschen haben Angst in Menschenmassen oder im Straßenverkehr. Dann gibt es die allgemeine Todesangst, besonders wenn jemand krank ist oder nach einem Unfall. Und es gibt die allgemeine Angst vor Menschen, vor persönlichen Begegnungen oder vor großer Nähe. Besonders Missbrauchsopfer erzählen, dass sie Angst vor Menschen haben. Und zu den nicht gegenständlichen Ängsten zählt auch die Angst der Gottesferne, die allgemeine Angst der Gottesferne. Und dazu möchte ich hier 15, Vers 20 lesen. Der Gottlose quält sich mit Angst sein Leben lang. Ich möchte die Angst der Gottesferne mal vergleichen mit einem Kind, das fern von den Eltern ist. Da hat es auch Angst. Wenn die Eltern wieder da sind, dann fühlt es sich wieder geborgen und sicher. Und wenn ein Kind länger von den Eltern getrennt ist, kann es sogar sich sehr isoliert fühlen. Und so empfinden auch manche Menschen die Angst der Gottesferne oder die wissen das gar nicht. Dazu eine ganz kurze Anekdote. Ein Pfarrer begrüßt einen Atheisten in der Kirche. Was tun Sie denn hier? Fragt er ihn. Ich denke, Sie glauben nicht an Gott. Nö, ich glaube nicht an Gott, sagt er. Aber weiß ich, ob ich auch recht habe? In unserem Land sinkt die Gottesfurcht und wir können beobachten, dass je mehr die Gottesfurcht sinkt, die Lebensangst zunimmt. Als dritte Art der Angst die Schuldangst. Wenn das Gewissen reagiert, weil der Kodex gebrochen wurde. Zum Beispiel, wenn Kinder ihre Eltern belügen oder bestehlen oder Partner, welche eheliche Untreue leben. Eltern, die eine Abtreibung verbergen. Wir haben mit einem Ehepaar Bibel gelesen. Sie fanden auch zu Jesus. Sie waren immer irgendwie trotzdem bedrückt. Und irgendwann haben sie uns dann erzählt, dass sie ihr drittes Kind abgetrieben haben. Sie hatten Angst, dass sie das irgendwie finanziell und auch so nicht schaffen würden. Sie waren zu dem Zeitpunkt noch keine Christen. Und diese Angst hat sie wirklich geplagt. Und sie waren so froh, dass sie diese Angst Jesus bringen durfte und er sie auch davor befreit hat. Schuldangst gibt's auch bei Steuerhinterziehung. Wenn man dann Angst hat, dass es ja herauskommen könnte. Schuldangst heißt, ich habe Angst davor, dass die Schuld entdeckt wird, entdeckt werden kann. Und das bedeutet dann wiederum für mich Scham und Minderwertigkeit zu erleben. Schuldangst, ich habe Angst davor, dass die Schuld bestraft wird. Und das wiederum bedeutet eventuell Unsicherheit und Zweifel. Schuldangst ist manchen Menschen eine ganz große Not, auch Gläubigen. Und wenn ich dann mit solchen Menschen rede, dann frage ich immer, hast du gebetet, dass Christus dir deine Schuld vergibt? Und wir lesen dann gemeinsam 1. Johannes 3, Vers 19 und 20. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist und alles weiß. Ja, Gott vergibt uns unsere Schuld, wenn wir zu ihm kommen. Die vierte Angst, die Menschenfurcht. Sie ist das tiefe Leiden unserer Zeit. Aber auch in der Bibel wird die Menschenfurcht schon beschrieben. Sprüche 29, Vers 25 lesen wir, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Menschenfurcht, ein Freudenkiller. Sie nimmt uns die Freude am Leben, sie nimmt uns die Freude am Glauben. Sie nimmt uns Freude, die Menschenfurcht. Und wer auf Menschen angewiesen ist, der lernt sie auch zu fürchten. Zum Beispiel, wenn ein Mensch Geborgenheit bei Menschen sucht, bei Geborgenheit auf Menschen angewiesen ist, dann fürchtet er sich oft vor Einsamkeit und Zurückweisung. Die Bindungsängste zum Beispiel der jungen Menschen in der heutigen Zeit sind oft Angst vor Zurückweisung. oder die Angst, den richtigen zu verpassen. Sie leben von daher keine Verbindlichkeit aus Angst, viele junge Menschen heute. Und wenn ein Mensch bei seiner Anerkennung auf Menschen angewiesen ist, fürchtet er oft Ablehnung und den Verlust seiner Popularität. Wir sehen das oft bei den Talentshows, die Angst, die die Teilnehmer haben, irgendwann dann doch abgelehnt zu werden. Oder bei den Stars, wie sie ums Publikum kämpfen und dann in Süchte ableiten. Ist ein Mensch bei seiner Orientierung auf Menschen angewiesen, dann erfährt er oft Unsicherheit und Unzuverlässigkeit. Als Beispiel möchte ich heute hier die Patchwork-Ansichten nennen. Heute gibt es eigentlich keine gemeinsamen Werte mehr. Jeder Mensch hat so seine speziellen Werte. Jeder hat so seine Sammlung und jeder tut, was er für richtig hält. Und wenn man keine Orientierung hat und viele Menschen fragt, dann ja, gibt einem das ja keine Sicherheit. Ich kenne eine Ehefrau, die hat sehr darunter gelitten, dass ihr Mann immer nur das tat, womit er bei seinen Freunden punkten konnte. Und ihre Ehe darunter sehr, sehr litt, aus Angst, bei den Freunden nicht angenommen zu sein. Angst gehört in unser Leben. Man redet nicht so oft drüber, aber Angst gehört in unser Leben und Angst hat immer zwei Seiten. Bei der geringen Intensität ist sie eine Schutzfunktion. Hat die Angst eine lebenserhaltende Funktion. Die Angst hindert mich zum Beispiel daran, dass ich über etwas hinausgehe, was ich einigermaßen im Griff habe. Und die Angst, die wird negativ, wenn sie zu stark wird oder zu stark ist. Die Intensität spielt hier die Rolle. Und langanhaltende Angstzustände, die können krank machen und enden fast immer in einer Depression. Ich möchte kurz das Spektrum der Angst hier ansehen. Als erstes die Angst als Schutz vor Gefahr. Das ist ja durchaus eine positive Eigenschaft der Angst. Tiere können ja gefährlich sein. Von daher ist es ja gut, wenn ich ihnen vorsichtig begegne. Und auf den Straßen gibt es Gefahren. Von daher macht es schon Sinn, mich an die Verkehrsordnung zu halten. Naturkatastrophen können auch eine Gefahr sein. Und in der Dunkelheit, da habe ich ja wenig Kontrolle. Da sehe ich ja nicht, was da alles kommt. Von daher, Angst als Schutz vor Gefahr ist durchaus eine positive Angst. Hier will uns die Angst immer schützen, warnen und vorsichtig werden lassen. Die Angst kann aber auch ein Entwicklungshemmnis sein. Zum Beispiel Angst habe vor einer freien Rede oder Angst habe vor Menschen zu sprechen oder ich habe Angst vorm Autofahren oder ich habe Angst vor einer Arbeit, die ich mir nicht zutraue. Und hier verhindert die Angst Entwicklungsschritte oder Entwicklungsmöglichkeiten. Also ich habe oft schon bei manchen Arbeiten gedacht, dass ich das nicht kann und ich habe mir das nicht zugetraut und dann habe ich es trotzdem gewagt und hinterher festgestellt, du kannst es doch. Die Angst kann aber auch Entwicklungen stören. Das meint, dass wichtige Entwicklungsschritte unterbleiben oder nicht gelingen. Die Ablösung von Bezugspersonen gelang nicht und das Zutrauen in die eigenen Möglichkeiten, die fehlt. Und das Vertrauen zu Gott und den Menschen ist gestört und es ist kein Mut da, eigene Entscheidungen zu fällen. Die Angst kann aber auch lebensstörend sein, lebensunfähig machen. Und hier ist immer eine persönliche Aufarbeitung und Hilfe notwendig. Zum Beispiel, wenn ich Panik habe im Straßenverkehr, Panik vor Fremden, Panik vor Aufgaben. Und hier ist ein Leben ohne Hilfe oft nicht möglich, weil die Panik nicht vorhersehbar ist. Das erleben Menschen oft nach einem Trauma. Wir kennen ein Ehepaar, das hatte einen Autounfall auf einer Landstraße. Sie fuhren 100 und da kam ein Auto ihnen entgegen. Sie haben beide überlebt, aber es war eine lange Zeit, in der sie im Krankenhaus lagen, Reha folgte. Aber sie sagten, das Schlimmste war einfach die Angst, die im Kopf verankert war und die einfach lange, lange nicht weichen wollte. Oder wenn Menschen Opfer einer Gewalttat werden, da ist auch eine Traumatherapie sehr, sehr wichtig. Ich möchte kurz ausholen in die Kinderängste. Kinderängste sind in der heutigen Zeit ein ganz wichtiges Thema. Und sich mit Kinderängsten zu beschäftigen, das hilft uns aber auch, unsere eigenen Ängste zu verstehen. Es hilft auch bei der Angstbewältigung und es hilft auch, die Ängste unserer Kinder zu verstehen. Häufige Kinderängste sind Trennungsangst, Angst vor Fremden, Angst vor Tieren, Angst vor Gewitter, Angst vor Träumen, Angst im Dunkeln oder die Angst vor dem Arzt oder Krankenhaus. Dann gibt es spezielle Kinderängste. Das ist dann die Angst vor der Schule, die Prüfungsangst oder es gibt auch Angst vor Monstern und Gespenstern, besonders wenn sich Kinder mit derartigen Geschichten oder Filmen beschäftigen. Mein Mann und ich haben ein Seminar über Kinderängste und da erwähnen wir immer diese drei Helfer gegen Kinderangst und die helfen auch gegen unsere Angst als Erwachsene und deswegen möchte ich die hier auch ganz kurz nennen. Die drei Helfer können uns helfen, die Angst in einem guten Maß zu halten und sie können aber auch helfen, diese Angst zu überwinden. Da ist zum ersten Mal die Geborgenheit durch Bezugspersonen. Ich möchte dazu Sprüche 4, Vers 3 lesen. Denn da ich noch als Kind bei meinem Vater war, als zartes und einziges Kind unter den Augen meiner Mutter. Bezugspersonen sind ja sehr, sehr wichtig in der Kindererziehung, das wissen wir. Und sie sind auch wichtig als Helfer gegen die Angst. Und wie machen wir das? Wie erfährt das Kind da Hilfe? Durch Körperkontakt, durch die vertraute Stimme, durch das Gesicht der Eltern, durch Trost, wenn die Eltern Verständnis haben, wenn sie mit dem Kind reden, wenn es aufgeklärt wird über bestimmte Dinge. Ich kann aber auch mit dem Kind das Angstobjekt trainieren. Wir haben einen Enkel, der hatte wahnsinnige Angst vor Schnecken, er war 3. Und wir haben einen Garten, so eine Terrasse und da gibt es sehr viele Bodendecker und immer wenn der Regen aufgehört hat, kriechen da alle Schnecken raus und da traute er sie nie raus. Und okay, ich habe gedacht, gut, er hat halt Angst vor Schnecken und dann eines Tages erzählte uns seine Mutter, unsere Tochter, du, heute Nacht hat er geträumt von einer riesen Schnecke und kam schreiend zu mir ins Bett. Und dann hat mein Mann gesagt, jetzt müssen wir was tun. Und unsere Tochter und auch wir haben dann einfach angefangen, ihn immer mit diesen Schnecken zu konfrontieren, indem wir an die Hand genommen haben und vorsichtig an die Schnecke ran sind. Er ist dann immer so ein bisschen auf Abstand geblieben. Dann habe ich runtergebeugt und habe die Schnecke angefasst und dann habe ich gesagt, guck, die hat die Fühler eingezogen, die hat Angst vor dir, die ist so klein, du bist so groß. Einfach versucht, die Angst zu nehmen. Er hat heute keine Angst mehr, aber die Schnecken werden nie seine Lieblingstiere werden. Aber wir können so in gewisser Weise auch mit den Kindern trainieren und auch selber bestimmte Dinge zu überwinden. Wir können auch mit den Kindern beten oder Lieder singen und es gibt Geschichten, die helfen, die Angst zu nehmen. Der zweite Helfer gegen Angst ist das Vertrauen in den göttlichen Beistand und seine Hilfe. Wie machen wir das? Durch das Erzählen von biblischen Vorbildern. Wir kennen die Geschichte von Mose, von Josef, von Daniel, das sind alles Männer Gottes, die mit Angst zu tun hatten. Wir können mit unseren Kindern beten und wir können mit den Kindern Lieder singen. Das Singen von Liedern über Gott und Jesus, das hilft gegen Angst. Und dadurch können wir auch den Beistand Gottes unseren Kindern nahebringen. Wir können ihn begreifbar machen und anwendbar. Ich lese dazu Jesaja 59, Vers 1. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören. Der dritte Helfer gegen Angst ist das Erkennen und Ausleben der eigenen Möglichkeiten. Wie machen wir das? Indem wir mit unserem Kind reden, Mut machen, die Fantasie des Kindes anregen, dass wir einfach Lösungen von dem Kind erfragen in bestimmten Situationen. Und dass wir das Kind auch zum eigenen Glauben an Gott ermutigen. Wir Eltern, wir sollten immer von Platz 1 nach Platz 3 kommen. Warum? Wir Eltern, wir sollen immer von Platz 1 nach Platz 3 kommen, damit unser Kind selbstständig werden kann. Bis das Kind, ein Teenager, erwachsen wird, sollte es erstens das Vertrauen in Gott haben, zweitens die eigenen Möglichkeiten kennen und ausleben können und erst an dritter Stelle die Geborgenheit bei den Eltern suchen. Wenn unser Kind Vertrauen in Gott hat, dann erfährt es auch immer Gottes Geborgenheit. Wir machen das, indem wir unser Kind begleiten, aber es auch immer seine eigene Strategie finden lassen gegen die Angst. Mein Mann hatte in der Seelsorge mit einem 13-jährigen Jungen zu tun. Die Eltern baten ihn, mit dem Jungen zu reden. Und er hat diesen Jungen ein ganzes Jahr begleitet. Dieser Junge hatte panische Angst, wenn niemand von seiner Familie da war. In der Schule kam er so lange zurecht, solange immer irgendeiner von seinen Geschwistern auch da war. In der Pause hat er sie gesehen und er hat auch gewusst, sie sind auch hier im Haus. Und wenn er unterwegs war, das ging nur, wenn Mama, Papa oder jemand von seinen Geschwistern dabei war. Und die Eltern, die wussten echt nicht, was sie tun sollten und baten meinen Mann zu helfen. Und er hat dann ein Jahr lang sich immer wieder mit diesem Jungen getroffen und Gespräche geführt. Der Junge musste ihm dann eine bestimmte Situation erzählen, wo er Angst hatte. Und dann hat mein Mann gesagt, so, und jetzt überleg mal, wenn deine Mama nicht da ist, dein Papa nicht da ist, dein Bruder, Schwester, was kannst du alleine tun? Und so hat er danach gedacht und hat sich dann Möglichkeiten ausgedacht. Und das nächste Mal, wo sie sich getroffen haben, hat er dann meinem Mann erzählt, wie er das geschafft hat. Und so wurde er immer sicherer, auch ohne seine Familie. Also wir können die Kinder schon heranführen, die Angst zu verlieren. Und wir haben ihn letzte Woche zufällig getroffen in einer Gemeinde, wo wir zum Dienst waren. Dann, also er hat jetzt das Abitur gemacht und die Eltern haben ganz stolz erzählt, er war jetzt 2 Monate in Spanien, ganz allein, ohne uns und hat dort sein Spanisch aufgebessert, das er jetzt zum Studium auch braucht. Ja, wir alle hatten Ängste in unserer Kindheit und die meisten von uns haben diese Ängste durch eigene Strategien überwunden. Wir haben Strategien gefunden, wie wir die angstmachende Situationen meistern. Und wir Erwachsene sollten uns auch immer auf diese 3 Helfer besinnen. Sie bleiben wichtig fürs ganze Leben. Wenn wir Angst haben, wenn die Angst da ist, was tun wir dann? Da gibt's verschiedene Strategien. Ich wurde als Kind oft in den Keller geschickt, um etwas zu trinken oder Kartoffeln oder irgendwas heraufzuholen. Und der Keller war dunkel, das war noch so ein Gewölbekeller. Und ich hatte immer wahnsinnig Angst, wenn ich da runter muss. Und ich habe dann einfach immer gesungen, ganz laut gesungen und das hat mich abgelenkt. Das hat mir geholfen. So gibt's halt verschiedene Strategien, die wir Menschen uns angewöhnen. Wir lenken uns ab, wäre eine falsche Strategie. Also eine ständige Geräuschkulisse oder die Angst durch Medien zudröhnen, das lenkt ab. Aber ich denke nicht, dass es hilft. Ich kenne eine Frau, die braucht immer, wenn sie ins Bett geht, den Fernseher. Und sie hat einen im Schlafzimmer stehen, den hat sie so programmiert, dass er nach einer halben Stunde sich ausschaltet. Und wenn sie ins Bett geht, schaltet sie den ein und dann läuft er und dann schläft sie ein. Und ohne das kann sie nicht einschlafen. Eine ständige Geräuschkulisse funktioniert immer nur bis zu einem gewissen Grad. Und wenn dann die Ablenkung nicht ausreicht, dann kann das zu weiteren Fehlreaktionen führen. Eine andere Fehlreaktion wäre das Leugnen. Verleugnen ist auch eine Methode. Man redet sich ein, es ist alles nicht so schlimm, macht die Augen zu und geht durch. Diese Methode funktioniert nicht wirklich. Die Angst, die wird nur verdrängt. Und sie kann sogar zum Risikofaktor werden. Nämlich, wenn ich eine angstmachende Diagnose erhalte beim Arzt und ich dann sage, das wird alles nicht so schlimm und ich mich dem nicht stelle. Wenn ich so mit der Angst umgehe, kann dies sogar für mich zur Gefahr werden. Eine weitere falsche Bewältigungsstrategie ist das Vermeiden. Das Vermeiden von angstauslösenden Reizen ist sehr verbreitet. Wenn ich Angst vorm Flug habe, vor Fliegen, was mache ich dann? Dann fahre ich mit der Bahn oder ich fahre mit dem Auto oder ich laufe. Habe ich Angst vor Katzen, mache ich einen Riesenbogen um diese Tiere. Die Methode, die funktioniert. Aber man vergibt sich die Chance, Erfahrungen zu sammeln, Erfahrungen zu machen. Ich weiß ja gar nicht, wie es ist, die Katze zu streicheln, dass es auch schön sein kann. Oder zu fliegen. Man vergibt sich die Chance, Erfahrungen zu machen. Und was auch eine Gefahr sein kann, ist, dass die Angst konserviert wird bis ins hohe Lebensalter. Wenn ich mich dieser Angst nie stelle, die Flugangst, die bleibt, bis ich alt bin. Wenn ich nie fliege und immer Flugangst habe, dann bleibt die Angst bis zum Alter. Und die Angst, die kann sich oft auch ausweiten auf andere Bereiche. Ich kenne eine Frau, die hat vor allem Angst und geht nicht mehr aus ihrer Wohnung, weil das und das und jenes und das kann alles passieren. Die hat wahnsinnige Angst. Im April dieses Jahres, da kam eine Dokumentation, die ich mir angesehen habe, über verletzte Seelen. Es wurde gefragt, wie die Menschen aus Erfurt den Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium vor 10 Jahren überwunden haben. Wir haben das ja noch alle sicher in Erinnerung. Die betroffenen Lehrer, Schüler und auch Angehörige wurden gefragt nach ihren Erfahrungen in diesen 10 vergangenen Jahren. Ein begleitender Psychologe sagt im Interview, die Beteiligten, die sich ganz bewusst mit dem Geschehen auseinandergesetzt haben, ganz bewusst damit umgingen, die hatten die besten Chancen, positiv weiterzuleben. Und die haben sogar an Stärke gewonnen. Den Menschen erging es danach sehr, sehr unterschiedlich. 6 Beteiligte sind immer noch krank und in ärztlicher Behandlung. Und ein Lehrer sagte, es hätte lange Zeit gedauert, bis er wusste, ob er als Lehrer weitermachen soll. Ein Schüler, auf den geschossen wurde und das Geschoss im Rucksack stecken blieb, sagte, Gott hat seine Hand über mir gehalten, meine Zeit war noch nicht da. Ich denke, wir alle erleben Verletzungen unserer Seele. Wir erleben Ohnmacht, wir erleben Enttäuschung, wir erleben Krankheit und wir erleben auch den Verlust von Menschen. Und wenn ich Menschen zuhöre, welche durch Angst gegangen sind, dann lerne ich auch immer etwas für den Umgang mit meiner Angst. Ich möchte jetzt hier einige richtige Strategien in Ängsten erwähnen. Sein innerstes Wahrnehmen wäre das erste. Sein innerstes Wahrnehmen. Wahrnehmen, was in einem vorgeht. Ich meine damit nicht, dass wir uns jetzt die Ängste einreden sollen. Aber folgende Fragen könnten eine Hilfe sein. Wie reagiere ich auf Unvorhergesehenes? Reagiere ich wachsam oder bin ich panisch besorgt? Wie reagiere ich in neuen Situationen? Aufmerksam oder möchte ich weglaufen? Wie reagiere ich bei fremden Menschen? Mit etwas Zurückhaltung oder bin ich blockiert? Wie reagiere ich bei neuen Herausforderungen? Hellwach? Oder hilflos? Die zweite Strategie, sich die Angst eingestehen. Zugeben, dass die Angst da ist. Wir dürfen Angst haben. Und hier hilft es auch, dass ich bereit bin, mit jemandem zu reden, darüber zu sprechen, dass ich Angst habe. Zuerst vielleicht mit der Freundin oder mit dem Partner oder vielleicht auch mit einem Seelsorger. Und wir sollten auch immer nachdenken, wann wir einen Arzt oder Fachmann einschalten sollten. Das ist bei traumatischen Erfahrungen unbedingt notwendig, besonders bei Selbstmordgefahr oder bei unklaren, verwirrenden Symptomen. Ich habe mal mit einer Frau geredet, die erzählte mir, dass sie über Kraftlosigkeit und Müdigkeit litt und sie hat immer was Organisches vermutet dahinter und die ganzen Untersuchungen ergaben, dass sie nichts hat. Und ihr Chef, der bestand darauf, dass sie eine Reha macht. Und in der Reha, der Arzt hat immer in Richtung Angst gefragt. Sie sagt immer, was will ich? Ich habe doch keine Angst. Und dann haben wir begonnen, über bestimmte Situationen zu reden, in denen sie wirklich Angst hatte. Und erst da begann sie sich zu stellen und ab da wurde es dann so langsam besser mit ihr. Und die dritte Strategie, bereit sein für neue Lebenserfahrungen. Das ist die beste Methode, die Angst zu besiegen. Und das geschieht am besten, wenn ich das mit Begleitung mache, damit ich mich nicht verrenne oder überfordere. Angst ist immer ein Signal, dass wir etwas lernen sollten. Etwas Neues lernen über unsere eigenen Möglichkeiten. Angst ist keine unüberwindbare Grenze. Sie ist zuerst, das sagte ich schon, Warnung vor Gefahren. Aber Angst kann auch ein Zeichen dafür sein, dass ich vielleicht etwas Neues lernen sollte, mich in einer Sache weiterentwickeln sollte. In unserer Kindheit war das ja normal. Wir hatten Ängste und wir haben gelernt, mit einer bestimmten Situation umzugehen. Als Erwachsene sehen wir das manchmal ja nicht ein. Vielleicht aus falscher Scham oder wir denken, als Erwachsene dürfen wir keine Angst haben. Vorhin sagte jemand zu mir, ja, Angst ist etwas, darüber redet man ja normal nicht. Aber wir erleben Ängste auch als Erwachsene. Wir erleben Ängste in der Schwangerschaft und bei der Geburt. Wir erleben Ängste in der Partnerschaft oder wir haben Angst um unsere Kinder. Und wir haben Angst bei oder vor beruflichen Rückschlägen. Diese Ängste erleben wir ja nur als Erwachsene. Und mit solchen Ängsten konkret umzugehen, das können wir ja auch erst lernen, wenn wir diesen begegnen, als Erwachsene. Jedes Lebensalter bringt spezielle Ängste mit sich. Die Teenager, die fragen, wie finden mich die anderen? Sie wollen etwas sein vor den anderen. Sie haben Menschenfurcht. Junge Erwachsene haben ja heute viele Möglichkeiten. Aber ist es die richtige Entscheidung? In der Berufswahl, in der Partnerwahl, bei der Imagewahl? In den Wechseljahren, da ist die Angst da, dass wir etwas Erkämpftes, Erarbeitetes wieder verlieren können. In der Partnerschaft, im Beruf oder den sozialen Status. Im Rentenalter gibt es die Angst, an Wert zu verlieren. Und im Pflegealter die Angst, die Menschenwürde zu verlieren. Und dann folgt die tiefste, die Todesangst, die Angst vor dem Sterben. Ängste begleiten uns unser ganzes Leben lang. Und sie sind immer ein Zeichen für mich, dass es etwas Neues zu lernen gibt und dass ich mich in manchem Gebiet einfach auch weiterentwickeln muss. Und es ist ganz wichtig, dass ich von mir nicht sofort verlange, dass ich solche Ängste immer im Griff haben muss, sondern dass ich mir die Angst zugestehe und dass ich lerne, damit umzugehen. Dass ich neu lerne, mit mir selbst umzugehen. Neues Lernen auch über den Umgang mit Bezugspersonen ist ein Signal. Kann ich meinen Mitmenschen vertrauen? Das ist eine wichtige Frage. Die Menschen, die den Amoklauf in Erfurt erlebt haben, die waren ganz erschüttert, sehr erschüttert. Ein ganz normaler Mitschüler hat ja diese schreckliche Tat verübt. Das normale Vertrauen in die Mitmenschen, das fehlte einige Zeit. Unsere Erfahrung mit Menschen, welche mit Angst ringen, sie fragen oft, viele Menschen fragen diesen und jenen, aber sie haben zu niemandem wirkliches Vertrauen. Und Bezugspersonen können da eine ganz, ganz wichtige Hilfe sein. Eine Unterstützung in Ängsten. Aber eine Bezugsperson kann die Angst nie ausreden. Eine Bezugsperson sollte da sein, sich aber nicht schuldig fühlen für die Angst des anderen. Und die Gefahr ist hier immer, der eine redet sich ständig die Angst ein und der andere versucht, diese Angst wieder auszureden. Das bringt Zeitgewinn, aber es bringt keine Änderung der Situation. Und Bezugspersonen, die können aber helfen, dass der Mensch sich an seine Angst heranwagt und sie können Kraft, Mut und Zuversicht vermitteln. Sie können aber auch helfen, dass der andere neu nachdenkt und versucht, mit der Angst besser umzugehen. Menschen sind immer ein sehr, sehr wichtiger Helfer gegen Angst. Aber die Angst ist immer in unseren Gedanken, in unseren Vorstellungen verankert und nur dort kann ich sie wirklich überwinden. Fachleute heute wissen sehr genau, dass der Mensch zur Angstbewältigung einen eigenen Glauben braucht. Ich war vor ungefähr 3 Jahren in der Reha wegen meiner Rückenprobleme und dazu gehörte auch, dass man mit einer Psychologin in der Gruppe Gespräche geführt hat. Einmal fragte sie, was wir bei Angst und bei Stress machen. Sie fragte so jeden, sie wollte uns eigentlich autogenes Training vermitteln. Als ich dann an der Reihe war, erzählte ich, dass ich in solchen Situationen bete und dass ich dann durch mein Gebet auch Geborgenheit bei Gott erlebe und dass ich dann ruhig werde und dass mir das hilft. Sie ging sofort weiter zum Nächsten. Sie war sehr kurz und sagte, ja, das ist ihre Methode und dann ging es weiter. Die Hilfe durch unsere eigenen Möglichkeiten und die Unterstützung durch Bezugspersonen immer auch an Grenzen stößt, haben Menschen, welche unter Ängste leiden, oft ein negatives Bild von Gott. Sie denken und sie sagen das auch, dass Gott sich nicht um sie kümmert. Der ist ja nicht da. Und wenn er sich kümmert, dann nur um mich zu strafen. Das ist oft das Bild, das manche Menschen von Gott haben. Darum ist es wichtig, dass ich Neues lerne über Gott und Jesus Christus. Das ist wichtig für jede Angstbewältigung. Ich durfte lernen, dass ich bei Jesus Christus Schutz und Zuflucht finde. Ich hatte oft mit Angst zu kämpfen. Und ich habe oft überlegt, wo bin ich am sichersten? Und ich fand, ich bin am sichersten bei Jesus unter seinem Kreuz. Und ich habe gelernt, wenn ich mit meinen Gedanken dorthin flüchte, unter das Kreuz Jesu und bete, dass ich dann Ruhe finde. Und es ist ganz wichtig, dass wir die richtige Vorstellung von Gott und Christus haben, damit uns unser Glaube in unserer Angst helfen kann. Christus hat dies seinen Schülern, den Jüngern, ganz dramatisch gelehrt in der Geschichte der Sturmstillung. Christus ist mit im Boot, aber er reagiert zuerst überhaupt nicht. Er schläft. Wir lesen in Matthäus 8, Vers 4 und 25. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, so dass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er, also Jesus, aber schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Menschen mit Angstproblemen sagen immer wieder, Gott reagiert anscheinend überhaupt nicht, Gott greift nicht ein. Und viele Menschen, die Angst haben, die wünschen sich, dass Gott eingreift, ihnen beisteht und hilft und dass er die schreckliche Situation auch wegnimmt, möglichst auch sofort, dass er die Angst wegnimmt. Ich möchte das am Beispiel erklären, wenn ich mit meinen Enkelkindern auf dem Spielplatz bin und sie möchten ein Klettergerüst erklimmen. Vor dem Klettergerüst habe ich als Oma großen Respekt. Aber sie möchten auch, dass die Oma hinschaut. Und meine Angst ist da und das Klettergerüst wird dadurch nicht ungefährlicher oder kleiner. Aber als Oma möchte ich ja etwas lernen über Grenzen und deren Erweiterung und darum versuche ich ruhig zu bleiben. Und ich möchte ja auch, dass die Kinder, die Enkel stärker werden und sich etwas zutrauen, dass ihr Mut und Vertrauen wächst. So möchte ich das etwa vergleichen, die Reaktion von Jesus. Jesus reagiert nicht gleich. Er möchte, dass seine Schüler etwas lernen. Er möchte, dass sie die Wahrheit über ihren Meister und über ihren Schöpfer lernen. Die Wahrheit über ihre Ängste und über ihren Glauben. Denn es reicht nicht, wenn Jesus die Wahrheit kennt. Wenn er jetzt ruhig im Boot schlafen kann, dann hilft das seinen Jüngern ja nicht. Sie, die Jünger, die müssen es verstehen und glauben. Und nur das wird ihnen gegen ihre Ängste helfen. Christus möchte seinen Schüler etwas lehren über ihre eigene Furchtsamkeit und Ängste und über ihren eigenen Kleinglauben. Und ich lese weiter die Verse 6 und 27. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Es reichte den Jüngern nicht, dass er mit im Boot war, und es reichte ihnen nicht, dass er keine Gefahr sah. Sie waren dennoch voller Todesangst. Und darum mussten sie lernen, wer mit ihnen im Boot saß. Und sie mussten lernen, wer keine Gefahr für sie sah. Und sie mussten die Wahrheit über ihn, über Jesus Christus, erkennen und ihm Vertrauen lernen. Angstbewältigung gelingt im Vertrauen auf Christus. Jesus ist stärker als der Sturm. Er kann mich bewahren. Er ist stärker als der Tod. Und er kann mich erlösen. Ich selbst kann das nicht. Ich brauche Vertrauen. Jesus Christus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich bin größer und stärker als alles, was Angst macht. Und wenn ihr euer Leben mir anvertraut, wird nicht Angst euer Leben beherrschen, sondern der Glaube und das Vertrauen in mich. Ich möchte an dieser Stelle eine Lebensgeschichte erzählen von einer Frau. Ich habe sie gelesen in einem Buch. Und ich finde, sie passt sehr gut hierher. Sie erzählt, ich war nicht von Kind an ein ängstlicher Mensch, aber die Angst prägte mich mein ganzes Leben. Als ich jung verheiratet war, machte ich mir über alles Mögliche Sorgen. Wenn mein Mann verspätet nach Hause kam, habe ich mir vorgestellt, was passiert sein könnte und habe mich dann manchmal so hineingesteigert, bis ich mich als junge Witwe am Grab stehen sah. Und je mehr ich mich solchen Gedanken preisgab, je mehr ich solchen Gedanken Raum gab, desto mehr entwickelte sich bei mir ein Mechanismus. Beim kleinsten Anlass fing ich an, um Ängste zu drehen, und ich war dann unfähig, etwas Sinnvolles zu tun. Ich war ungeduldig mit den Kindern, ich war launisch, ich war unausgeglichen. Und es wurde schlimmer, als wir umzogen. Die Kinder erkrankten an Krupphusten, das ist ein Husten, der tritt nachts auf, verengt die Atemwege und das kann bis zu Erstickungsanfällen führen. Bei meinem jüngsten Kind kam das schon mit 3 Monaten. Und wieder gab ich mich meinen Ängsten preis. Berichte von anderen Frauen sog ich auf, Bilder von Kindern im Krankenhaus. Und ich hatte Fantasien von Kindern, die erstickten und starben. Und in dieser Zeit lernte ich Angstschweiß und Herzrasen kennen. Ich konnte nachts nicht schlafen. Ich schreckte beim kleinsten Geräusch auf. Der Krupphusten der Kinder war nie so schlimm, dass wir einen Arzt gebraucht hätten. Schlimm war der Mechanismus meiner Gedanken, das Karussell der Gedanken, in dem ich mich befand. Nicht nur nachts, sondern auch tagsüber war ich wie gelähmt und unfähig, die kleinsten Dinge zu tun. Ich konnte keine Entscheidungen fällen und es war so, als ob jemand eine Decke über mich gelegt hätte. Eines Tages begegnete mir eine Bibelstelle als persönliche Anfrage. Sie steht in Matthäus 6, Vers 27 und ich möchte sie lesen. Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wer ist unter euch, der seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen könnte, so sehr er sich auch sorgt? Die Bibel zeigte mir, wovor ich wirklich Angst hatte. Ich hatte Angst vor dem Tod, vor meinem Tod und vor dem Tod meines Mannes und der Kinder. Und diese Erkenntnis, die führte mich in Gedanken, welche mir halfen, aus dieser Negativspirale herauszukommen. Gott weiß das Ende meines Lebens. Er weiß das Ende meines Lebens, das Leben meiner Kinder und meines Mannes. Und du kannst mit all deinem Sorgen nichts daran ändern. Es liegt nicht an deinem Versagen, was geschieht. Es ist alles in Gottes Hand. In Gottes Hand aufgehoben. Höre also auf, dich zu ängstigen und übe stattdessen Vertrauen in Gott ein. Und ich lernte, dass ich entscheiden kann, welchen Gedanken ich Raum gebe. Kreise ich mich um Ängste oder bin ich bereit, ihnen auf den Grund zu gehen, ihnen neue Gedanken und weitere Horizonte entgegenzusetzen? Nicht durch Angstverdrängung, sondern mit Angstbewältigung lernte ich, meine Gedanken zu lenken. Ja, ich habe jetzt Angst, vielleicht sogar vor dem Tod, aber Gott hat unser aller Leben in seiner Hand. Und ich kann meine Sorgen loslassen. Am Anfang war es nicht leicht. Ich bemerkte, wie oft diese Angstgedanken zurückkamen. Und ich musste anfangs 30 bis 40 Mal am Tag mit meinen Gedanken umkehren. Aber mit der Zeit wurde es besser. Und ich kam immer mehr aus dieser Negativspirale heraus. Heute halten mich manche für beinahe leichtsinnig, weil ich froh gelernt habe, Gott zu vertrauen. Ich bin froh, dass ich wieder frei werden kann und mich in angstmachenden Situationen vertrauensvoll an Gott wenden kann. Wir dürfen uns vertrauensvoll an Gott wenden. Und wenn wir uns Jesus Christus anvertrauen, wenn wir an ihn glauben und mit ihm leben, dann haben wir immer jemanden, zu dem wir mit unserer Angst kommen können. Jesus hat uns auch sein Wort, die Bibel, gegeben. Darin finden wir Zuspruch. Es gibt Stellen wie in Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die Rechte. Solche und ähnliche Stellen kommen sehr, sehr häufig in der Bibel vor. Oder wir lesen in Jesaja 41, den Vers 13. Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Teilweise sind diese Worte ans Volk Israel gerichtet. aber wir können sie auch als Zuspruch für uns nehmen. Und ich nehme diese Worte wirklich als Worte vom Herrn für mich an, als sein Reden für mich ganz persönlich, und es hilft mir. Solche Bibelworte können uns aufrichten, aber mit solchen Worten können wir auch helfen, wenn wir mit Menschen reden, dass sie die Blickrichtung ändern. Auf Jesus vertrauen, wenn mir Angst wird. Das gelingt nur, wenn wir wirklich ein Vertrauensverhältnis zu Jesus haben, wenn wir den Herrn kennen und mit ihm leben. Und wenn Sie hier heute nicht wissen, wie das ist, den Herrn kennen und mit ihm leben und es gerne tun möchten, dann dürfen Sie gerne auf uns zukommen, können gern mit uns darüber reden und wir versuchen Ihnen zu helfen. Auf Jesus vertrauen, wenn mir Angst wird. Dazu möchte ich jetzt zum Schluss etwas aus meinem Leben erzählen. Ich hatte einen niedrigen Blutdruck, den habe ich immer noch. Und als ich jünger war, kam es zu Schwächeanfällen, indem ich dann ohnmächtig wurde. Das passierte mir als junge Frau relativ häufig. Und einmal, ich war gerade einkaufen, dann kam es wieder zu so einem Schwächeanfall. Es waren nur ganz wenige Menschen unterwegs auf der Straße, wo ich lief, und dann wurde es mir wieder so schwindelig und dachte, jetzt kippst du wieder um. Ich bekam schreckliche Angst, bekam Herzrasen, und dann habe ich gebetet und habe zum Herrn geschrien in meinem Herzen, habe um seine Hilfe gefleht. Und dann erfüllte mich auf einmal ganz tiefer Friede. Folgender Bibelvers kam mir dann in den Sinn. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe deinen Namen gerufen. Du bist mein. Auf einmal war mir klar in der Situation, wenn ich jetzt umfalle, vielleicht sogar sterbe, ich bin dann bei Jesus. Und dann wird's mir gut gehen. Und es wird auch meinem Mann und meinen Kindern gut gehen. Das war mir da auf einmal ganz bewusst. Ich fiel nicht um. Ich fand eine Mauer, wo ich mich festhalten konnte. Aber ich habe dieses Erlebnis nie vergessen. Und immer wieder, wenn mir Angst wird und so, dann kommt es mir in den Sinn. Immer wieder. Und ich denke an die Zusage Gottes. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und dass Sie dieses auch erleben dürfen, das wünsche ich Ihnen. Ich möchte jetzt zum Schluss mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du da bist, Herr, und für deine Zusage, dass du die Welt überwunden hast und dass du stärker und größer bist als alles, was uns Angst macht. Wenn wir unser Leben dir anvertrauen, dass du uns dann auch hilfst in unserer Angst und uns beistehst. Herr, und ich möchte dich ganz herzlich bitten, dass du dich in unserem Leben verherrlichst, Herr, und dass du uns immer wieder begegnest und auch diesen Frauen hier heute, dass du jeder auch begegnest mit diesem Wissen, dass du da bist, wenn wir zu dir kommen. Amen.